Israel sollte Land einnehmen und Gott hat ihnen das Land gegeben, hat sie aus Ägypten rausgeholt. Sie sind durch die Wüste geführt worden, aus der Sklaverei rausgeholt, sie sind befreit worden. Und jetzt ist, wie gesagt, in der Wüste und sie sollen ein schönes Land einnehmen, was Gott ihnen vorbereitet hat. Und Gott gibt sich die größte Mühe, positiv über sie zu reden. So nach dem Motto, ich werde vor euch hergehen, sagt er. Niemand kann gegen euch bestehen. Ich kämpfe für euch. Ganz positive Identität. Ihr sollt ein Volk von Priestern sein. Ihr sollt mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein und vor euch herziehen. Und keine Macht dieser Welt kann irgendetwas euch anhaben. Das sagt er zum Beispiel im 2. Mose 29, im 3. Mose 26, im 4. Mose 10, Vers 9, ganz deutlich. Und so jetzt kommen sie an dieses Land und schicken, wir kennen die Geschichte, die 12 Spione aus. Und die 12 Spione machen einen guten Job, erkunden das Land und die kommen zurück. Und dann geben sie Bericht. Und sie sagen, auf alle Fälle 10 davon, sagen, alles richtig, was Gott gesagt hat. Ein wunderbares Land. Milch und Honig fließt dort. Das ist ein Hebraismus, das ist ja nicht wirklich so, dass da Milch und Honig geflossen ist. Ne? Aber das ist dieses, wir würden vielleicht sagen, das Bier oder was wir sagen, ich weiß nicht, was da, also irgendwas, so. Milch und Honig fließt. Hey, das ist, wow, das ist, und Weintrauben riesengroß. In der Kinderbibel kennt man das ja, das sind dann die zwei Kundschaften, die haben so eine Stange mit einer riesen Weintraube, die bis runter reicht und die sind kurz vor dem Bandscheibenvorfall. So diese, das ist alles wahr, was Gott gesagt hat. Alles wahr. Aber nicht für uns erreichbar. Nicht für uns erreichbar. Null Chance. Da gibt's Riesen, die fressen uns. Null Chance. Und besonders der Vers 4. Mose 13, Vers 33 habe ich mitgebracht. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Also kommst du dir manchmal so vor, dass da wird von tollen Leben im Sieg gesprochen, da wird von gewaltigen Visionen gesprochen und mächtigen Berufungen als Christ, besonders bei Konferenzen. Und du denkst, wow, was für Weintrauben, wow, was für Honig, wow, das möchte ich auch, ja, das will ich haben. Und du schaust in dein Leben und sagst, unerreichbar für mich. Ja, vielleicht von Nachbarn, vielleicht von Albe, okay, das kann ich das sehen, aber das sind so viele Riesen, nee. Da lesen wir noch mal diese, auch wir haben die Riesen gesehen, die Söhne Enaks, und ich habe auch unterstrichen, auf was ich hinaus will. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Was ist das für eine Aussage? Wie sie in ihren Augen ausgesehen haben und sich einschätzen. Okay, das müssen sie wissen. Aber woher wissen sie das, wie sie in den Augen der Riesen ausgesehen haben? Woher? Woher wussten sie das? Sind sie da hingegangen? Haben gesagt, ach hier, hallo Herr Riese, ich bin hier so... Wie siehst denn du uns? Wie eine Heuschrecke. Ach, dachte ich mir schon. Habe ich mir schon gedacht, das ist. Ich wollte eine beste Bestätigung haben. Ist schon klar. Woher wissen die das? Sie können es nicht gewusst haben. Das würde ja okkult sein, wenn ich plötzlich in den Augen von anderen mich sehen könnte. Was soll denn das? Die können es nicht gewusst haben. Sie haben einen Schluss, haben sie gezogen, dass sie so, wie sie sich selber sehen, ihre eigene Wahrnehmung ist, so sehen mich bestimmt auch die anderen. Davon sind sie ausgegangen. Es war letztendlich eine Identitätsfrage. Sie waren voller Minderwertigkeit. Ich habe euch auch doch ein Bildchen mitgebracht. Hier ist er. Und wenn du mal darüber nachdenkst, in Beziehungen, die du hast, vielleicht in Problemen in deinem Leben, egal wo sie sind, in Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, wo auch immer, dann denken wir doch oftmals, wir wissen, wie die anderen uns sehen. Stimmt's? Wir wissen, wie die uns sehen. Und leiden auch manchmal darunter und tun alle möglichen Dinge und Undinge, um das zu ändern, dass wir möglichst anders gesehen werden in den Augen der anderen. Aber ich verrate euch etwas, Wir können es nicht sehen, wie wir in den Augen der anderen wahrgenommen werden. Du kannst nicht durch Augen anderer sehen. Und das war das Problem hier der Leute, der Hebräer. Wie sie sich selber sehen, okay, das ist ihre Wahrnehmung. Aber woher wissen sie das, wie sie in den Augen der Riesen wahrgenommen werden? Sie können es nicht gewusst haben. Ihr Problem war ihr Minderwertigkeitsproblem. Wir sind wie Heuschrecken. Damit geht's los. Wir haben doch das Identitätsproblem. Wir haben doch den Minderwertigkeitskomplex. Wir haben doch noch nicht so richtig verstanden, was es bedeutet, dass Gott uns aus der Sklaverei herausgeholt hat. Dass wir kein dummes und kein ungebildetes Sklavenvolk mehr sind. Äußerlich mag man uns vielleicht manchmal so einen Grund haben, das uns so zu sehen. Aber wir haben einen Gott, der uns eine andere, eine positive Identität zugesprochen hat. Gott spricht, ihr seid mein Volk. Und nicht, weil ihr die Größten und Schönsten seid. Da hätte ich die Ägypter genommen. Nein, weil ich habe das Schwache erwählt. Das Schwache erwählt. Ich habe euch erwählt und ihr seid mein Volk und ich werde vorangehen. Und wenn euch sich irgendjemand in den Weg stellt, null Chance für diese Leute. Null Chance. Aber irgendwie war das nicht so richtig verinnerlicht worden von den Leuten. Und so wurde es mit dem Sieg leider noch nichts. Die mussten noch eine Runde drehen in der Wüste. Und nicht, weil Gott es nicht schon alles vorbereitet hätte. Nicht, weil Gott gesagt hätte, ja, mit dem Land, das hat noch nie geklappt. Ihr wisst ja, mit der Handwerker und ach, Mensch, das hat alles. Nee, das war alles vorbereitet. Es war ihr Sehen, wie sie sich selber sehen und den Schluss, so sehen es die anderen garantiert auch. Keine Chance, null Chance. Wenn du so drauf bist, wenn du selber auch so drauf bist, so vielleicht auch wie André das Bild hatte, alles, was wenn die anderen sagen, ich bin ein Versager, ich bin ein Nichtsnutz, ich bin ein Loser, du kriegst nie was auf die Reihe. In den Momenten, wo du dir das selber zusprichst, kann das etwas werden in deinem Herzen. Und ich möchte, dass du da in Gedanken Veränderung machst und sagst, nein, das bin ich nicht. Nicht, was andere sagen, bin ich, sondern was der allmächtige Gott mir sagt. Der bestimmt meine Identität. Also die Frage, was glaube ich denn eigentlich, wer ich bin? Was sagt denn Gott eigentlich, wer ich bin? Wie sieht mich Gott denn eigentlich? Was ist denn Gottes Sicht? Wer bestimmt das eigentlich? Und jetzt möchte ich in eine andere Geschichte springen, wieder mit den Hebräern. Die führen wieder mal Krieg gegen die Philister. Und in diesen Reihen ist ein furchterregender Mann. Goliath. Man sagt so 2,60 Meter bis 2,90 Meter groß. Also er ist ja nicht so bis zur Decke, aber trotzdem ganz schön. Also, Heinz, wie groß bist du? 2 Meter? 1,90? Also Heinz ist 1,90, also nur 70 Zentimeter größer wie Heinz. Stark. Also ungefähr 1 Meter größer wie ich. Es ist eine menschliche Tötungsmaschine. Von Geburt an das Handwerk des Tötens gelernt, des Kriegers gelernt. Von Geburt an. Und er verhöhnt die Schlachtreihen des allmächtigen Gottes. Das macht man ja immer so. Wir haben das ja jetzt gerade aktuell in Europa, Ukraine, Russland, das Säbelrasseln. Die Russen machen tun Armee hin und die Ukrainer tun ihre Armee mobilisieren. Das ist ja dieses Säbelrasseln, bis es irgendwann mal auf Funke ausreicht. Und es kann zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen. So ist das jetzt hier auch. Der Goliath steht da und sagt, was seid denn ihr für Typen? Hey? Und die schlottern und sagen, hey, was ist das? Und da kommt der 15-jährige David an, bringt so ein Lunchpaket für seine Brüder. Viel zu schwach, um die Rüstung des aktuellen Königs Sauls zu tragen. Und sagt was ganz Erstaunliches. Im 1. Samuel 17, Vers 26. Das sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister darschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wisst ihr, was der David hier macht? Er fragt die Identität dieses Philisters, des Goliaths ab. Er sagt, wer ist denn dieser unbeschnittene? Der gehört doch gar nicht zu Gott. Der hat doch gar keinen Bund mit Gott. Der ist doch gar nicht in den Schlachtreihen Gottes. was ist denn das für einer? Der will sich mit dem allmächtigen Gott anlegen. Der ist doch gar nicht im Bund mit ihm. Das kann für den aber ganz, 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 ganz gefährlich werden. Der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es fast Selbstmord ist, was der hier macht mit uns. Dieser Unbeschnittene hat eine ganz schlechte Verheißungsgrundlage. Wir haben eine gute. Denn wir gehören zum Volk Gottes. David hat verstanden, wer er war. David hat verstanden, was es bedeutet, in einem Bund mit Gott zu stehen. Er hat verstanden, wie Gott ihn sieht und das mit 15 Jahren. Israel war so auf das Sichtbare fokussiert, auf Muskeln, auf Größe, 17 Zentimeter größer wie Heinz, Bizeps, Trizeps, und haben geschlottert. Und David interessierte sich, sag's mal so, für das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein von ein bisschen Haut. Ein Unbeschnittener. Was ist denn mit diesem Unbeschnittenen los? Wer ist denn der? Wer sind wir? Wir sind doch die Schlachtreihen des allmächtigen Gottes. Hey, wir sind's doch. Seht ihr, wie diese Identitätsfrage über Sieg oder Niederlage auch im Leben entscheiden kann? Nun könnte man ja sagen, ja Uwe, das klingt ja so wunderbar. Das ist ja alles wahrscheinlich auch wahr, was du da so sagst. Schön, gut. Aber ich erlebe das nicht in meinem Leben so. Das ist ja alles schön, aber wie kriege ich das hin? Wir würden jetzt so im Neudeutsch sagen, wie tue ich das auf meine Herzensfestplatte downloaden? Würde man so sagen. Und da möchte ich uns einladen zu Römer 6. Der Römerbrief, und gerade der Paulus schreibt uns da eine ganz wunderbare Sache, Römer 6, Vers 10 und Vers 11. Habe ich glaube auch mitgebracht. Ach ja, bitte. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, ein Rückbesinnungssatz. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch der Sünde selbst für gestorben. Also auch ihr. Jesus Christus hat alles für euch getan. Er ist gestorben für eure, für deine, für meine Sünden. Und er ist auch wieder auferstanden. Er lebt und hat die Sünde besiegt. Also auch ihr. Also auch du, sagt Paulus hier. Das bedeutet, in Christus zu sein. Wir können und dürfen uns mit dem Kreuzestod, mit seiner Auferstehung identifizieren. Wir dürfen uns darauf berufen, sagt Paulus hier. Er hat es für mich gemacht und das macht mich schon reich und wertvoll. Und das hat übrigens nichts mit deinem Benehmen zu tun, wie du dich aufführst. Im Alltag. Es hat was mit deiner Identität zu tun, mit deinem Status. Wisst ihr, ein Vogel kann fliegen, oder ein Vogel, der nicht fliegen kann, ist da weiterhin ein Vogel. Er hat alles angelegt, was ein Vogel ist. Er kann bloß nicht fliegen. Vielleicht ist er krank, vielleicht irgendwas, aber er kann nicht fliegen. Aber er ist ein Vogel. Sagt ja keiner, das ist jetzt ein Wildschwein oder was. Was, weil er nicht fliegen kann, weil er rennt. Es ist ein Vogel. Und genauso wir. Genauso ist es mit uns, wenn wir von Christus unsere Identität bestimmen lassen, dann sind wir Christus ähnlich. Er beantwortet die Frage, wer bin ich? Und dieses Wort, also auch ihr, haltet, vor allem dieses haltet, logizomai im Griechischen heißt, dazu addieren, dazu rechnen, dazu zählen. Also Paulus sagt hier, setzt euch dem gleich, rechnet euch dazu. Christus hat das Sünde gestorben, ein für alle Mal. Also auch ihr, rechnet euch dazu, addiert euch dazu, zählt euch dazu, setzt euch dem gleich. Christus hat alles gemacht, ihr seid in Christus, also rechnet euch dazu. Wendet das auf euch an. Das ist die Kraft der Identifikation. Das ist was Kostbares, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Das hat er übrigens bei Tieren nicht gemacht. Die Identifikation. Wir haben einen als unsere Evi, die jetzt in Äthiopien ist, schon mal in Äthiopien war, das Home aufgebaut hatte, hatten wir ein Patenkind, was wir so unterstützt haben. Den Adisu, der ist jetzt 31, wir haben immer noch Kontakt. Wir schreiben uns über Facebook 2-3 Mal die Woche. Ganz wunderbarer Mann, ist Familienvater, hat ein Kind, eine Tochter, klasse. Und der ist FC Chelsea-Fan. Und die haben voriges Jahr gegen Schalke gespielt. Gewonnen. Ist ja jetzt tatsächlich nicht schwer, gegen Schalke zu gewinnen. Machen ja auch andere. So. Aber er postet mir auf Facebook, er weiß das, dass ich Schalke interessiert bin. Er postet mir, wie die Mannschaft von FC Chelsea in Gelsenkirchen ankommen. Wir sind angekommen, schreibt er. Und dann ist das Spiel vorbei gewesen und sie haben gewonnen. Der Champions League und schreibt, wir haben gewonnen. Und ich habe ihn zurückgeschrieben, danke, ich gratuliere dir, dass ihr gewonnen habt. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Satz? Wir haben gewonnen. Hey, das sitzt in Addis Abeba. Der ist nicht einmal in Europa gewesen, geschweige denn in London. Wieso haben wir gewonnen? 8000 Kilometer weg. Dort haben 11 Leute oder 12 mit Auswechselspielern vielleicht noch ein bisschen mehr gewonnen, die dort auf dem Platz standen. Aber der Adisu hat er dort nicht gewonnen. Der hat doch gar nicht mitgespielt. Wieso hat denn der gewonnen? Das ist die Kraft der Identifikation. Wir haben gewonnen. Er identifiziert sich über 8000 Kilometer mit einer Mannschaft, die er noch nie gesehen hat, wo er noch nie gewesen ist. Wäre er doch mal in Gelsenkirchen gewesen, würde er sich wahrscheinlich von anderen identifizieren. Denke ich mal selbst. Ich hab bloß laut gedacht jetzt. Also, das ist die Kraft der Identifikation. Und ich habe eine wunderbare Brücke zu meinem Lieblingsthema. Ihr kennt das ja. ZDF, Sonntag, 20.15 Uhr. Rosamunde Pilcher. Rosi Pilcher. Wieso sitzen Frauen davor, auch Männer, aber meistens Frauen, und fiebern, Tränen laufen, wenn die den Film sehen? Weil der Mensch diese Kraft der Identifikation hat. Die Frauen identifizieren sich mit einer Person, also wahrscheinlich mit der Hauptdarstellerin. Kriegen sie sich nie. Ich bin da nicht ganz so. Ich sage, wenn es losgeht, Rose mit dem Pilcher, weiß ich, dass sie sich am Ende kriegen, 1,5 Stunden später. Das ist doch klar, aber... Und Bärbel ist mit inbegriffen, fiebert mit. Warum? Ich könnte das sagen, weißt du, die machen ihren Job. Das ist denn ihre Arbeit, das sind Schauspieler, die verdienen, vielleicht auch nicht schlecht, die verdienen, das machen ihren Job schön. Fieber ich so mit meinem Müllmann, der montags kommt und sage, hopp, mal sehen, ob der die Tonnen heute leer kriegt. Klasse, eine tolle Arbeit. Oh, ich habe schon den Schräg gekriegt. Ich habe gedacht, da bleibt was übrig in der Tonne. Klasse, klasse, klasse. Warum? Ich sage euch, diese Kraft der Identifikation, das haben wir Menschen. Ich kann mich mit etwas identifizieren. Und das machen die. Und davon lebt, heute ist Oscarverleihung, 2. März, davon lebt ganz Hollywood und Bollywood. Wenn es das nicht gäbe, wäre Hollywood und Bollywood pleite. Denn dann würden wir da sitzen und würden sagen, ja, schön, was die da hier uns da auf der Mattscheibe vortrallern. Ja, ist mir jetzt wurscht, im Großen und Ganzen. Die sich kriegen oder nicht kriegen, ja. Weil ich mich da nie identifizieren könnte. Aber wenn man sich damit identifiziert, lebt man automatisch, das geht automatisch. Und genau das ist die Kraft, die Jesus uns hier mit diesen, also auch ihr, haltet euch dafür, die Möglichkeit gibt. Das ist ganz wichtig, auch auf Hinblick deiner und meiner Errettung. Ich glaube, dass vor 2000 Jahren Jesus Christus, gelernter Zimmermann, an einem Holzkreuz von Römern gekreuzigt worden ist. Und dass das etwas ganz Entscheidendes mit mir heute, hier und jetzt zu tun hat. Ihr könnt mich für verrückt halten. Ich glaube, dass ich das Recht dadurch habe, in einer gewissen Art und Weise aufzutreten, in einer gewissen Art und Weise über mich zu denken. Ich habe sogar das Recht, über mich zu freuen. Ich habe das Recht, sogar positiv in meine Zukunft zu blicken. Ich habe das Recht, mich wohl in meiner Haut zu fühlen, weil ein Zimmermann, ein Rabbi, vor 2000 Jahren an einem römischen Kreuz starb. Findet ihr das nicht seltsam? Das ist Identifikation. Das sagt Paulus hier. Auch ihr. Und im Galater 2 Vers 20 sagt er das ganz deutlich. Schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Da sagt mir Paulus, hier sind ja aber mal ein bisschen die Pferde durchgegangen, mein Bruder. Du bist nicht mit Christus gekreuzigt. Neben Christus hingen zwei andere Typen, historisch gesehen. Und ich will mich daran erinnern, Paulus, als Christus gekreuzigt wurde, warst du noch der Saulus, ne? Hast du sogar noch die Stephanus mitgesteinigt und so weiter. Also mit Christus gekreuzigt, also ein bisschen... Du bist vielleicht so viel Pilger gesehen. Aber Paulus würde sagen, nein, es ist so. Ich identifiziere mich mit dem Kreuzestod Jesus und ich weiß, ich, der arme, alte Paulus, ich, Uwe, Dietrich, die alte Socke hing mit am Kreuz. Mit seinem ganzen schlechten Zeug, mit seinem ganzen sündhaften Sagen. Ich kann mich damit identifizieren. Das ist die Kraft der Identifikation. Christus am Kreuz. Und ich bin mit Christus gestorben. Das kann jeder von euch natürlich sagen. Ich bin mit ihm auferstanden. Als wäre ich physisch dabei gewesen. Und wir reden hier nicht über mein Verhalten. Wir reden hier nicht über, wie weit ich schon in der Heiligung bin. Wir reden hier nicht, was ich in meinem Leben noch zu verändern habe. Davon reden wir nicht. Wir reden über, wer bin ich? Wir reden über meine Selbigkeit, über meine Identität. Also auch ihr, sagt Paulus. Ganz nebenbei reden wir auch über deine Identität und über deine Selbigkeit. Also auch ihr, mein Versagen, meine Sünde, mein Fleisch, alles Dinge, über die man reden könnte und müsste zu gegebener Zeit. Das ist klar. Aber das hat nichts mit meiner Identität zu tun. Lasst uns vielmehr über das Sein reden in unseren Gemeinden als über das Sollen. Ich habe den Eindruck, wir reden viel mehr über Sollen manchmal. Du sollst dieses, du sollst jenes, du sollst das. Aber aus dem Sein, aus meiner Identität entsteht überhaupt das Sollen. Ich in Christus, meine Identität in ihm. Und aus diesem Sein heraus kann Veränderung stattfinden, kann Sollen stattfinden. Und das müssen wir ergreifen, denke ich, mit dem Herzen. Und nicht so tun, als ob. Es muss ergriffen werden. Wir dürfen wissen, es ist Fakt. Jesus vermittelt uns unsere eigene Identität. Im 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt der Paulus diese ganz, ganz berühmte Sache. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus schreibt das so eindeutig hier, dass er sagt, es ist geworden. Er sagt nicht, wenn jemand in Christus ist, dann versuch mal irgendwie anders zu sein. Dann reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Dann kommt doch mal endlich aus dem Quark. Bitte, 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 bitte und verändert euch mal bitte. Nee, er sagt nicht, ihr sollt so tun, als ob ihr seid es. Denn das Tun strengt an. Wisst ihr, du sollst deinem Fleisch nicht, ich sag mal, fromme Menschen antrainieren. Was zu bestimmten Punkten, wenn man oft taucht, dann funktioniert. Das wäre ja Heuchelei. Nein, er sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Wer bin ich? Was glaube ich denn eigentlich, wer ich bin? Eine neue Schöpfung. Siehe, steht hier, das heißt, wir würden vielleicht jetzt sagen, begreif's doch, checke es doch, du bist eine neue Schöpfung. Und zum Schluss möchte ich uns noch zwei fiktive Personen vor Augen führen. Das habe ich ein Beispiel, das habe ich mal gehört und ich denke, das passt so gut da rein. Stellt euch vor, dass ein Mann, der heißt Kurt Klaumann. Und der klaut ständig Geld. Der klaut und klaut und klaut. Hat einen Haufen Geld angehäuft. Banken überfallen, alles so ganz reich. Und die Polizei sucht ihn und er merkt, die sind mir auf den Fersen und weil er viel Geld hat, nimmt er einen Teil davon, zieht in eine andere Stadt, versorgt sich einen gefälschten Pass, macht ein bisschen hier chirurgisch an seinem Gesicht was und heißt plötzlich mit seinem Pass Siegfried Saubermann. Das sah anders aus, kaum wiederzuerkennen, zog in eine andere Stadt, alles das. Das ist der eine. Und da gibt es noch den anderen, der heißt Sören Sünder, auch ein Krimineller, auch viel geklaut und die Polizei schnappt ihn. Und zuvor ist der Zeuge eines Mafiamordes. Und die Polizei sagt, Herr Sünder, wir machen einen Deal mit Ihnen, wenn Sie im Zeugenstand Wir tun sie in so ein Zeugenschutzprogramm. Wenn sie in dem Zeugenstand gegen diesen Mafiaboss aussagen, dann könnten wir ihnen eine neue Identität vermitteln. Dann kriegen sie das Gesicht ein bisschen operiert, dann kriegen sie einen neuen Pass, dann ziehen sie in eine andere Stadt, und dann werden sie von den Rechnern vom BKA in der Bundesrepublik Deutschland gelöscht. Und sie sind jetzt nicht mehr Sören Sünder, sondern Heinrich Heiliger. Heißen sie. Wenn man die zwei zusammen unterscheidet, könnte man, oder vergleicht, könnte man sagen, es ist ähnlich. Alle beide Kriminelle. Emerhard Kurt Laumann, der hat eine neue Identität, hat einen neuen Pass, ist in eine andere Stadt gezogen, sieht anders aus, Siegfried Sauermann geworden. Sören Sünder, in eine andere Stadt gezogen, hat einen neuen Pass, sieht anders aus, ist Heinrich Heiliger geworden. Aber was ist da der Unterschied? Was ist zwischen den zwei der Unterschied? Der Unterschied ist der Siegfried Sauermann. Muss Angst haben, wenn die Polizei ihn anhält. Einfach eine Kontrolle macht. Oder die Polizei nimmt aus irgendeinem Grund den Fingerabdruck. Muss der Angst haben. Weil die den Fingerabdruck abgleichen und sagen, das ist ja gar nicht Siegfried Sauermann. Das ist ja der schon lang gesuchte Kurt Klaumann. Und spann ihn ein. Er hat nicht wirklich eine andere Identität. Er tut so. Er sieht anders aus. Aber er hat sie nicht. Und wie ist es bei Sören Sünder, der jetzt Heinrich Heiliger heißt? Wenn der kann viele Passkontrollen über sich ergehen lassen, der kann mehrere Fingerabdrücke geben. Der Rechner vom BKA, der Bundesrepublik, wird sagen, das ist Heinrich Heiliger. Der hat wirklich eine neue Identität. Das ist der Unterschied. Das ist vielleicht so, wie wir das, es ist vielleicht ein Bild, wenn jedes menschliche Bild gegenüber Gott hängt. Natürlich und hinkt. Wir kriegen bei Gott und bei Jesus keinen neuen Namen. Aber so in diese Richtung geht das. Wir haben wirklich eine andere Identität. Wie Heinrich Heiliger. Und nicht wie Siegfried Sauermann. Er tat bloß so. Aber dort ist man's. Wenn wir das mit unserem Herzen ergreifen können. Sicherlich muss der Heinrich Heiliger mit sein Leben ändern. Er muss in der Heiligung leben, wenn man so will, so gesprochen. Er muss natürlich den Kontakt zu seinen alten Freunden meiden. Er möchte dann nie mit der Mafia wieder in Verbindung kommen. Natürlich, all das. Aber trotzdem hat er diese neue Identität. Er ist Heinrich Heiliger. Also auch ihr. Deine alte Identität ist ausgelöscht. Wer bin ich? Wer glaube ich denn, wer ich bin? Die Antwort kann Jesus geben. Du hast es gar nicht nötig, so zu tun, als wärst du es. Nein, du bist es. Also auch du. Was glaube ich denn, wer ich bin? Ich sag's dir. Du bist Heinrich Heiliger und Hannelore Heiliger. Ob du dich so fühlst, mit Bild gesprochen, ob du das schon verstanden hast, zweitrangig. Also auch du, Römer 6, Vers 12. Also auch du. Wer bestimmt, wer du bist? Wem lässt du bestimmen, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich denke, du weißt die Antwort. Liebe Frau und lieber Herr Heiliger. Amen.
Ja, vielen Dank, Uwe. Und ich dachte, vielleicht wäre das möglich, wenn die Lobpreis wenn noch ein Lied vorbereitet hat, dass wir uns mit einem Lied nochmal mit unserem Gott identifizieren und sozusagen im Einklang mit ihm diesen Gottesdienst beenden und in diese neue Woche gehen. Unser Gott ist groß und stark und mächtig. Und wenn wir sehen, wer er ist und der in uns lebt, gibt uns das wieder eine neue Ausrichtung für das, was auch vor uns liegt. Vielen Dank, Uwe. Und ich fände es schön, ja, die Ansagen mache ich gleich, die vergesse ich diesmal nicht. Ich fände es dann schön, wenn du noch gleich nochmal für uns betest, dass das auch wirklich passiert. Und es ist gut, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wer Gott ist und was Gott tut. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich bitte, dass Uwe für uns betet und dass wir noch ein Lied zu unserem Gott singen.
Vater, wie wunderbar ist es, dass du uns so sehr liebst und dass du uns kennst. Und dass du uns überhaupt diese Kraft der Identifikation gegeben hast. Ich lobe und preise dich dafür. Was wäre es sonst, wenn ich nicht den Kreuzestod Jesu für mich in Anspruch nehmen könnte? Was wäre das? Und so können wir das alle tun. Und ich bitte dich, dass wenn wir jetzt in die Woche gehen, in den nächsten Tagen auch wirklich sagen können und vom Herzen her bekennen können, ja, also auch ich. Also auch ich. Nicht, was ich für Jesus tue, ist entscheidend, sondern Jesus, was du schon längst für mich getan hast. Und ich nehme es dankbar an. Verstehe ich es? Weiß ich nicht. Ich nehme es dankbar an. Weil dein Wort es sagt, weil du es getan hast, weil das die absolute Wahrheit ist. Also auch ich. Danke dafür, Jesus.